Moin, liebe Werder-Fans. Hier ist Nachspieldeich, die Werder-Analyse der Deichstube. Ich bin Alexandra von Lingen und spreche nach jedem Bundesligaspiel des SV Werder Bremen mit dem Reporter der Deichstube, der das Match live im Stadion verfolgt hat. Und ihr könnt mitmachen. Schickt eure Fragen nach den Spielen an die 0160 982 18884 und wir liefern die Antworten. Es war die Auswärtsfahrt nach München, vor der ich mich gefragt habe, ob Werder nicht vielleicht auch im Kleinwagen statt im Bus hätte anreisen können. Wobei, den Kader hat er ja am Ende noch voll bekommen, der Ole Werner. Auch wenn die Bank eher spärlich besetzt war, insbesondere was die Defensive angeht. Der Coach selbst saß mit Schlauchschal bis zur Nase auf der Tribüne. Ja, und dafür, dass die Vorzeichen so schlecht waren, war es immerhin nur ein 3:0 gegen die Bayern inklusive zweier Elfmeter. Und damit moin zum Nachspieldeich. Ja, war das jetzt ganz okay oder eher ärgerlich? Diese Niederlage. Wir sprechen drüber, warum es mitunter mehr Mut braucht, wie es auf Werders Krankenstation aussieht, und wir nehmen fast schon in guter alter Tradition die Schiri-Entscheidung in den Blick. Ihr liefert uns das nötige Futter, habt eure Gedanken und Fragen an unsere WhatsApp-Nummer geschickt. Das ist die 0160 9821 3x die 8 und die 4. Und uns ist das natürlich eine Freude, die zum Teil des Nachspieldeichs zu machen. Ja, mein Kollege Bjarne Vogt war im Brezelland und ich kann mir vorstellen, dass ihm die Torhymne der Bayern jetzt noch wie ein mieser Wurm im Ohr hängt. Moin, Bjarne.
Ja, Jabba-Dabba-Du aus München, würde ich sagen. Oh, also ja,
Gott.
Ja,
gibt schönere Sachen,
bin ich ehrlich. Brezelland finde ich aber auch ganz toll. Also zur Begrüßung zumindest schon mal. Aber nee, ja, Servus aus München. Also die Torhymne, bin ich ganz froh darum, wenn ich die jetzt ein paar Wochen erstmal nicht hören muss.
Ich muss mich da ja wirklich zusammenreißen. Ich habe ja auch Vorbildfunktionen als Mutter, wenn ich Fußball gucke. Ja. Und da habe ich doch gestern das ein oder andere Mal in die Wolldecke gebissen.
Ja, ja. Ja,
die ein bisschen dicker war als die Personaldecke von Ole Werner gestern.
Ich wollte gerade sagen, also wirklich, guter Vergleich, ja, kann ich nachvollziehen. Mir ging es leider nicht so, ich hatte keine Wolldecke im Stadion, hätte sie allerdings dringend gebraucht, so wie du es bei Ole Werner auch eben gerade beschrieben hast, war lausig kalt gestern wieder im Stadion. Also ja, ich bin danach in die Katakomben und hatte noch, also ich hatte Milos Veljkovic danach gesprochen und der sagte eigentlich auch zu mir, sag mal, zitterst du eigentlich noch? Und ich sagte, du, ich bin gar nicht aufgeregt, da geht's nicht. Es war einfach ein bisschen kalt gestern. Aber
das ist ja süß.
Das Spiel war auch nicht zum Erwärmen, sagen wir es mal so, zumindest ist nicht aus Werder-Sicht.
Und die Kühlschranktemperatur, die kam durch den heimischen Fernseher. Bayern-Bremen ist ja so das meistgespielte Duell in der Bundesliga. Da muss man wirklich sagen, und DAZN hat da gestern nochmal einen wunderbaren Zusammenschnitt geliefert. In der Vergangenheit gab es immer wieder beeindruckende Geschichten, Szenen, da hat die Luft gebrannt. Und gestern hat sich ja irgendwie schon im Vorfeld abgezeichnet, dass es wohl anders werden würde. Ne? Also Werder schon vor Anpfiff gebeutelt, viele fehlende Spieler, dann Ole, der auf der Tribüne Platz nehmen musste. Ich habe mich zwischendrin sogar gefragt, ob der Busfahrer vielleicht auch noch mit auf die Bank darf. Ja, und Yannick aus Hennef schreibt dazu, moin Alex, ich bin weder happy noch enttäuscht. Eigentlich nur froh, dass es nur ein 3:0 ist. Ich hatte tatsächlich Schlimmeres erwartet. Allerdings fand ich schade, dass die Mannschaft nicht mehr gewagt hat. Wir standen sehr tief, haben uns aber auch keinerlei Entlastung erarbeitet. Da hätte ich mir mehr Nadelspitzen gewünscht. Vielleicht hätten wir uns einfach mehr von unseren nordischen Kollegen aus Kiel abschauen müssen, um diese zu setzen. Ja, Kiel hat ja gut Gummi gegeben gegen München, gegen die Bayern am letzten Wochenende. Yannick hätte sich das also auch von Werder gewünscht, mehr Nadelspitzen. Da kam von der Mannschaft tatsächlich sehr wenig. In der zweiten Halbzeit hat Werder nicht einmal aufs gegnerische Tor geschossen. Expected Goals Wert nach der ersten Halbzeit 0,1. Warum konnte Werder denn nicht mehr nach vorne bringen, lieber Bjarne?
Ja, das ist die gute Frage, die gestern sich alle Beteiligten auch gestellt haben. Also es war schon klar, alles, wie du, was du eben angesprochen hast, ist ja auch richtig so. Man ist personell wirklich so ein bisschen auf der allerletzten Kante genäht gewesen. Also es war von der Bank dann auch irgendwann nicht mehr viel mehr möglich, auch wenn nach Offensiv André Silva ja zum Beispiel gekommen ist. Es hat die erste Halbzeit auch gut funktioniert. Also es steht 0-0 zur Pause, du machst eigentlich vieles richtig, stehst defensiv total solide, lässt kaum was anbrennen, außer so ein paar Schüsse außer Distanz, ein Kopfball von Kane kurz vor der Halbzeit, der mir dann noch einfällt, und hast sogar diese eine große Chance durch Grüll, wo du einmal durchkommst und wo der dann so ein bisschen zu zaghaft meiner Meinung nach mit dem linken Fuß abschließt und wird auch noch abgefälscht. Aber da hast du sogar die Möglichkeit, bist über den Standard sogar nochmal gefährlich. Also du warst gut drin und dann zweite Halbzeit hast du aber gemerkt, die Körner haben nach und nach nachgelassen. Dann hast du im Spiel noch wieder Jens Day, der raus musste, Justin Jinma, der raus musste. Und ich glaube, irgendwann, dann kommt dieser erste Elfmeter, über den wir später nochmal reden. Und ich glaube, irgendwann haben sich die Werder-Profis einfach auch gefragt, ja gut, wenn einfach so viel gegen uns läuft, dann ist das vielleicht heute auch nicht mehr umzubiegen.
Ja, und was mir tatsächlich in dem Kontext auch Sorge gemacht hat, war die Besetzung der Bank. Da habt ihr Lieben aus der Community auch geschrieben und habt gesagt, ist es vielleicht auch das Ergebnis einer falschen Transferpolitik im Sinne von, wir haben immer darüber gesprochen, dass wir uns vorne und im Mittelfeld verstärken müssen. Hinten sind wir davon ausgegangen, dass wir eine komfortable Gemengelage haben. Gestern muss ich ganz ehrlich sagen, also ich habe dir ja noch geschrieben und dachte mir so, wer würde denn jetzt eigentlich aufs Feld kommen, wenn so ein Veljkovic ausfällt, denn der lag ja zwischenzeitlich auch mal auf dem Rasen.
Die Antwort wäre wahrscheinlich Mick Schmetgens gewesen, 17-jähriger Nachwuchsspieler sozusagen aus der U19. Also ja, da siehst du, was da gestern noch irgendwie, dass die Personaldecke einfach total dünn war. Trotzdem würde ich da gar nicht so groß den Finger in die Wunde legen wollen, weil ganz ehrlich, also dass mal zwei Innenverteidiger in einem Spiel wegen Gelb-Rot vom Platz fliegen, wegen Meckerns und Zeitspiel, also das kannst du auch schwer vorausplanen in so einer Saison. So ehrlich muss man sein. Und Werder hat für die drei Positionen an sich 6 nominelle Innenverteidiger. Jetzt fehlte ja Malatini auch noch weiterhin mit Wadenproblem. Also dass da mal 3 Leute wirklich fehlen, das kommt einfach auch selten vor. Also da würde ich gestern gar nicht so doll irgendwie das Problem ansetzen. Du hast es ja schon angesprochen, ohne 6 Spieler nach München gefahren, dann fallen dir im Spiel nochmal 2 Leute aus. Ich sehe zwar auch, dass Werder auf 1-2 Positionen gerne noch quantitativ besser besetzt sein könnte im Kader, aber dass du, wenn du 8 Ausfälle hast, kannst du in jede Bundesliga-Mannschaft gucken, da hätte es jedes schwer. So ehrlich muss man allerdings auch sein, ne? Also das ist jetzt gestern, wenn jetzt irgendwie nur ein Spieler gefehlt hätte und da wäre sofort alles über den Haufen geworfen worden, da hätte ich mir auch Gedanken drüber gemacht, allerdings bei 8 Ausfällen und dann in München, die gestern ja nicht mal wirklich ein gutes Spiel gemacht haben, meiner Meinung nach. Das ist so vielleicht so das Ärgerlichste daran. Die Bayern waren nicht mal, ich habe da danach mit vielen, auch ehemaligen Kollegen gesprochen, die ja rund um die Bayern noch arbeiten, weil mir ja auch die letzten zwei Jahre sozusagen zuteil und die haben alle gesagt, ey, das war ein ganz normaler, eher dürftiger Auftritt von den Münchnern. Und das ist so plötzlich das Einzige, was, glaube ich, was hängen bleibt, weil mit der Situation, dass du selber nach vorne nichts kreieren konntest, diese ganzen Ausfälle, Ole Werner nicht dabei, wie gesagt, dann das schwere Auswärtsspiel in München, wo du eigentlich immer schlecht aussiehst, da kannst du normalerweise mit dem langen Auftritt bis zur 60. Minute zufrieden sein. Aber wenn du halt siehst, wie die Bayern gespielt haben, dann ärgert es einen so ein bisschen, wenn man denkt, ey, vielleicht war wirklich mehr drin.
Das wollte ich gerade sagen. Also dieses Bayern-Bollwerk, tatsächlich sehen es die eigenen Fans oder Teile davon nicht so sehr mehr. Ich habe nämlich auch eine Zuschrift bekommen, das ist ein Kollege, der wirklich immer die Fahne hochhält für seine Mannschaft und der im Vorfeld schrieb, ja, da bin ich ja mal gespannt, wie das heute ausgeht. Ich glaube, ihr habt da eine gute Chance. Und da habe ich gesagt, okay, jetzt bitte Ironie aus. Und dann schrieb er, nein, ich meine das todernst, bei uns geht gerade nicht viel. Ich muss allerdings sagen, also um nochmal auf die Banksituation zu kommen, wenn du halt siehst, was wir dann zur Verfügung haben, es ist ja das alte Spielchen und der Grundtenor. Und du siehst, dass bei den Bayern noch ein Sané sitzt, ein Goretzka, ein Müller am Rand irgendwie den anderen zujubelt. Ich meine ganz ehrlich, also mehr Gefälle kannst du ja irgendwie nicht haben. In dem Kontext und vor dem Hintergrund muss ich auch sagen, das Ganze gut gemacht. Ärgerlich sind diese beiden Elfmeter-Entscheidungen, aber da kommen wir später noch zu, denn jetzt würde ich gerne erstmal unseren Deichstubenfreund und Taktikfuchs Tobi Escher mit reinbringen, der uns die Partie einfängt. Auch nochmal mit Blick auf die Frage, war das jetzt gut oder schlecht? Hier ist eine hohe Kunst der tiefen Räume.
Die Nachspieldeich-Taktikanalyse mit Tobias Escher.
Böse Zungen könnten behaupten, Werder Bremen hat angesichts der zahlreichen Sperren seine Handballmannschaft zum FC Bayern München geschickt. So haben sie zumindest gespielt. Denn Werder hat sich die meiste Zeit der 90 Minuten am eigenen Strafraum verbarrikadiert. Sie haben eine 5-3-2-Formation genutzt. Grüll hat in diesem Spiel eher im Mittelfeld gespielt, fand ich. Er war auch häufig sehr weit links. Also zeitweise wurde die Fünferkette in der Abwehr sogar zur Sechserkette, wenn Grüll nämlich Boes Läufe nach vorne verfolgt hat. Sie haben noch versucht, am Anfang immer wieder rauszuschieben, nachzuschieben, aber das hat Werder sehr schnell eingestellt und dann ging es nur darum, wirklich am eigenen Strafraum tief zu abzuwarten, dem Gegner keinen Platz zu gönnen. Es gab auch noch in der ersten Halbzeit so zarte Offensivansätze. Man hat gemerkt, da hat man sich einen Plan zurechtgelegt. Man wollte die Konter über halb links anfangen mit einem Grüll, der dann versucht, einen Kimmich ein bisschen aus der Position rauszuziehen. Und dann sollte der Pass auf halb rechts auf Jin Ma, der relativ hoch gespielt hat, der immer wieder versucht hat, hinter die gegnerische Abwehr zu starten. Das scheiterte aber angesichts der Tatsache, dass Bayern sowieso 75-80% Ballbesitz hat über die meiste Zeit des Spiels. Und Werder hat wirklich nur Schadensbegrenzung beschrieben in der ersten Halbzeit. Aber das haben sie auch gut gemacht. Zum Beispiel ein Lin ist immer wieder in die Abwehr mit zurückgefallen, wenn Bayern da Positionswechsel versucht haben. Aber nach der Halbzeitpause haben die Bayern es besser geschafft, diesen Bereich vor der Abwehr zu bespielen. Immer wieder, wenn Linen zum Beispiel zurückgefallen ist oder Grüll, haben sie sofort den Rückpass gewählt, den Weg gesucht. Und Kimmich war es ja auch dann, der mit seinem Chipball hinter die Abwehr den Elfmeter einleitet. Nach 60 Minuten totaler Defensive war dann von Werder auch kein offensives Aufbäumen mehr zu erwarten. Sie haben dann bis zum Ende des Spiels durchgebracht. Die Bayern mit einer guten zweiten Halbzeit und Werder heißt jetzt Mund abputzen, weitermachen. So ein Spiel mit so wenig Ballbesitz wird Werder nicht allzu häufig haben.
Fürs Selbstbewusstsein haken wir das als Ausnahme ab. Die Einstellung gefällt mir. Vielen Dank, Tobi. Ja, ein Spiel der totalen Defensive. Darüber haben wir ja gerade schon ein Stück weit gesprochen. Das heißt also, im Grunde war die Leistung der Defensive gegen eben dieses Bollwerk gar nicht schlecht, wenn wir die Elfer mal ausklammern.
Ja, Werder hat defensiv lange Zeit wirklich sehr, sehr gut gestanden. Also die Bayern schon vor Probleme gestellt. Wie gesagt, in der ersten Halbzeit, bis auf so ein, zwei Situationen rund um Kane, fallen mir nicht so viele hochkarätige Chancen ein. Ich glaube, Musiala noch einmal, wo Zetti gut rettet und gut rauskommt. Ansonsten standst du da absolut solide. Und es ist halt natürlich dieses Problem, wenn Werder hat gestern der defensiv viel wechseln müssen davor. Mit Veljkovic ist reingekommen, Pipas reingekommen, Toni Jung war noch in der Dreierkette. Alle drei zeichnen sich nicht zwingend dadurch aus, sehr, sehr viel Geschwindigkeit mitzubringen. So, und wenn du dann natürlich die Bayern-Offensive siehst mit einem Coman, mit einem Olysee auf der Seite, mit einem Musiala, wo die alle hohes Tempo haben, wenn du da versuchst, früh zu stören und du bietest Bayern diese Räume, dann kann ich das schon verstehen, dass du sagst, na gut, da sind wir gnadenlos unterlegen, lass uns also defensiv deutlich tiefer stehen. Das Problem ist daran einfach nur, wenn du so tief stehst, na, dann ist der Weg zum Tor, das hat Peter Niemeyer und auch Clemens Fritz mir beide gestern danach nochmal gesagt, der Weg zum Tor, du eroberst den Ball an einem eigenen Strafraum und hast 80 Meter vor dir.
So, ja, und da, genau, und das hat nicht, das, ja, ist einfach, das ist nicht aufgegangen, das, ja, das geht nicht gegen
auf.
Die Bayern.
So, das geht gegen andere Gegner vielleicht auf, weil du mit Jin Ma dann diesen Geschwindigkeitsvorteil hast, aber auch das habe ich gestern auch in der Notenvergabe geschrieben. Jin Ma spielt dann zum ersten Mal gegen Gegner, die mindestens genauso schnell sind, wenn nicht sogar noch schneller, mit Upamecano und Kim dahin. Und dann siehst du halt, da fehlt ihnen diese gewisse Körperlichkeit vorne, um dann so einen Ball auch mal festmachen zu können. Und dann kann er diesen Vorteil, den er hat, durch dieses hohe Tempo nicht ausnutzen. Und dann verlierst du hauptsächlich die Bälle, schlägst sie nur noch raus und lässt da so die ersten 20, 25 Minuten meiner Meinung nach ja wirklich okay aus. Du hast die Chance von Grüll, du hast ein, zwei Mal über die weiße Seite einen guten Vorstoß gehabt, aber spätestens so ab der ersten, ab der 30. Minute hast du eigentlich die Bälle nur noch hinten rausgekloppt und dann war es fairerweise eine Frage der Zeit.
Ja, und es ist, zum einen ist ja das Thema Geschwindigkeit hier vorherrschend, aber ich finde halt auch, du brauchst dann deutlich mehr Präzision. Also du musst dann nahezu fehlerfrei gegen die Bayern spielen. Und da habe ich jetzt gerade rückblickend nochmal einige Szenen vor Augen, wo das halt einfach nicht gelungen ist. Ne? Da sind Bälle verloren gegangen, also da hast du es dann mal über die Mittellinie geschafft. Dann wieder einfach so ein unnötiger Ballverlust, oder die Bayern gehen gleich auf einen Bremer zu dritt drauf. Also das fliegt dir dann halt komplett um die Ohren. Und da haben wir wahrscheinlich dann auch schon den Grund, warum wir eben offensiv gestern nicht anders gestalten konnten. Aber das Schoko-Bremers Lieblingsthema ist ja die Defensive und deswegen bleiben wir da auch noch ein bisschen, ganz einfach auch deshalb, weil wir so viele Zuschriften von euch bekommen haben. Er hat uns eine längere Sprachnachricht geschickt. Erst lässt er sich darin an Duxch und Alvero aus. Den Teil habe ich jetzt einfach mal bewusst rausgelassen. Denn ich möchte gerne darauf hinaus, dass er im letzten Teil die restliche Truppe in den Blick nimmt.
Von der rechten Seite war relativ wenig Gefahr, also deutlich weniger als von der linken Seite. Und die rechte Seite, das war Amos Pieper. Also mal den Namen festhalten, so generell für die nächsten Aufstellungen. Immer noch Friedel links, Stark in der Mitte, Pieper rechts, Jung will ich nicht mehr sehen, Veljkovic will ich nicht mehr sehen, Alvero nicht mehr sehen und Duxch nicht.
Ach, lieber Schoko Bremer, da bleibt am Ende aber dann auch irgendwie nicht mehr viel.
Besonders in der aktuellen Situation ist die Frage, wer dann auflaufen soll. Ja.
Ich habe heute Morgen wirklich sehr gelacht, als ich diese Sprachnachricht gehört habe. Ich lache nicht über dich, lieber Schoko Bremer, aber die Art und Weise, wie du es vorträgst, ist einfach super. Lass mal wirklich diesen einen Aspekt rausgreifen, Amos Pieper. Das heißt also, von der rechten Seite ging weniger Gefahr für den Schoko Bremer aus. Er macht das an Amos fest. Hast du das auch so gesehen? Haben wir ihm das zu verdanken? Denn notenmäßig ist er lediglich mit einer 4 unterwegs.
Ja gut, am Ende des Tages hat auch Amos in ein, zwei Momenten irgendwie Abstimmungsprobleme gehabt. Ich erinnere mich da an so ein, zwei Sachen mit Weiser, wo er dann den Ball auch in die Mitte zurückköpft in der ersten Halbzeit, wo eine große Chance der Bayern draus entsteht. Und trotzdem ist Amos dafür, dass es, glaube ich, sein 5. Startelf-Einsatz erst war, sein erster Einsatz seit dem, glaube ich, 9., 10. Spieltag von Beginn an, hat das absolut solide gemacht gestern. Also das kann man ihm nicht viel vorwerfen. Nochmal, ich fand, die gesamte Dreierreihe hat es zumindest in der ersten Halbzeit wirklich in Ordnung gemacht. Du hattest eine gute Strafraumbesenz. Veljkovic hat sehr, sehr viel mit Harry Kane eigentlich fast schon in Manndeckung zu tun gehabt.
Ja, ne,
was auch nicht so zwingend vergnügungssteuerpflichtig ist, glaube ich. Also dementsprechend hat er es trotzdem gut gemacht. Über rechts hat auch Mitchell Weiser Kingsley Coman gut im Griff gehabt. Also ich glaube, da kann man defensiv wirklich wenig Leuten Vorwurf machen. Es geht dann am Ende halt viel um diese zweite Hälfte und da hat er vollkommen recht. Wenn es gefährlich wurde bei den Bayern, dann über deren rechte Seite und über unsere linke Seite. So, und so fallen am Ende auch die Tore. So, wie gesagt, Toni Jung, der bei beiden Elfmetern beteiligt ist, plus halt am Ende dieses zweite Tor, was auch über die linke Defensivseite läuft. Also dementsprechend kann man Amos gestern dafür, dass er so lange nicht zum Einsatz gekommen ist, definitiv keine großen Vorwürfe machen.
Ja, jetzt hast du schon Toni Jung angesprochen. Stefan aus dem Emsland bringt hier etwas ein. Moin Nachspieldeich, die Niederlage geht in Ordnung. Warum so mutlos? Wir müssen uns doch wirklich nicht mehr verstecken. Ein bisschen wenig Feuer und Wille war das. Schade. Was mir jedoch seit langem auffällt, ist das miserable Stellungsspiel von Jung bei Flanken, die lange in den Rücken der Abwehr kommen. Nicht das erste Gegentor, was so fällt. Minusleistung von Duxch und Weiser, ansonsten nur Zetti hervorzuheben. Der Rest der Truppe spielte auf einem Niveau. Dieses Stellungsspiel von Toni Jung bei Flanken. Damit ist Stefan also nicht zufrieden. Wie hast du das gestern wahrgenommen?
Ja gut, es ist natürlich diese Szene vor dem ersten Tor, vor diesem Handelfmeter, über den man sich streiten kann, aber es ist so ein bisschen bezeichnend manchmal, wie Toni Jung bei hohen Bällen agiert. Also, dass er eher auf den Gegner guckt, als auf den Ball. Er ist natürlich jetzt, in Anführungszeichen, er war ja lange Zeit in seiner Karriere auch Linksverteidiger, das heißt, er ist jetzt nicht dieser klassische, großgewachsene Innenverteidiger, der so irgendwie 1,90 mitbringt und sagt, ja komm, schlag mir einen hohen Ball in den Strafraum, ich köpfe die alle raus, sondern er ist halt eher ein bisschen kleiner und arbeitet halt viel mit dem Körper, also viel mit dem Körper reinstellen, dadurch den Gegner blocken. So, das hat ihm natürlich gestern ein, zwei Mal ist ihm ein bisschen wieder zum Verhängnis geworden, indem du dort halt ihm anmerkst, er ist vom Bewegungsablauf gar nicht auf den Ball orientiert, sondern nur auf Harry Kane. So, und dann bekommst du halt aus der kurzen Distanz halt diesen Ball an den Arm. Das ist schwierig. Wo soll er mit dem Arm hin? Haben mir Fritz und Veljkovic nach dem Spiel auch beide gesagt, ja, was soll er halt machen aus dieser Distanz? Fairerweise muss man aber auch sagen, naja, wenn der Arm halt nicht da ist, dann tropft der Ball halt von der Brust von Kane perfekt in dessen Lauf und der kann aus 5 Metern aufs freie Tor schießen. Ne, oder hat nur noch Zetti vor sich. Also das muss man halt auch irgendwie fairerweise sagen. Und da kann ich schon die Sprachnachricht verstehen, dass man oder die Nachricht verstehen, dass man häufiger bei Jungen das Gefühl hat, ich glaube, irgendwie kurzer Schluss läuft er auch nochmal unter eine Flanke durch, dass er halt die gewisse Körperlichkeit bei so hohen Bällen nicht so häufig mitbringt.
Jetzt hast du die Elfer-Entscheidung ja schon gerade skizziert. Also für alle, die es nicht mehr so ganz vor Augen haben, grundsätzlich, Toni Jung hatte gestern wahrscheinlich nicht den besten Tag, war ein Stück weit in der Rolle des Pechvogels. Genau, Knackpunkt der Partie war der Handelfmeter, der dann zum 1:0 von Harry Kane geführt hat. Du hast das gerade gesagt, ne? Harry Kane nimmt den Ball per Brust auf nach einer Flanke und dann der Abpraller direkt auf den ausgestreckten Arm von Toni Jung. Jan Peter war in München, der hat sich da auch nicht so ganz wohl gefühlt und der schreibt, zum ersten Elfer, da dem Jungen eine Schuld dran zu geben, kann bitte nicht euer Ernst sein. Sein Arm geht zu Kane und von oben fällt der Ball auf Jungs Arm. Was soll er denn mit dem Arm in 0,01 Sekunden machen? Sucht Jung keinen Kontakt zu Kane, wird auch kritisiert. Er schreibt, da kann nicht euer Ernst sein. Hatten wir das denn irgendwo angemerkt, dass wir den Jungen da in der Schuld sehen?
Ich glaube, tatsächlich hatten wir geschrieben, dass er unglücklich aussieht, aber das ist eher das gemeint, was ich eben beschrieben habe, also die im Vorfeld des Ganzen, wie er zum Ball steht, also dass er Kane so ein bisschen in seinem Rücken verschwinden lässt und wie er dann zum Ball steht und nicht auf den Ball achtet, dass er dann aus dieser ganz, ganz kurzen Distanz von dieser Brust den Ball aus den Armen bekommt. Nee, ganz ehrlich, natürlich kannst du dem da keinen Vorwurf machen. Also wo soll er mit dem Arm hin? Das kann ich schon absolut verstehen und dementsprechend kann ich auch verstehen, dass Marvin Duxch und auch Michael Zetterer gestern nach dem Spiel beide gesagt haben, naja, also ich hätte den Elfer nicht gegeben und beide auch schon so ein bisschen in die Richtung waren, aber wir hätten ihn nicht gekriegt aktuell bei unserem Schiri-Glück, was wir irgendwie haben. Ich kann nachvollziehen, dass das ein Elfmeter ist. Wie gesagt, um dieses exakte letzte Handspiel, da mache ich Jung keinen Vorwurf. Ich sage ihm eher, er sieht im Vorfeld ein bisschen unglücklich aus.
Also Jan-Peter, ich hoffe, das ist nochmal eine gute Erklärung jetzt für dich. Also dass wir es da nochmal ein bisschen geschärft haben an der Stelle, ne, dass wir die Situation eben trennen. Denn auch wir zwei sehen es so, wo soll er hin mit seinem Arm? Also da bin ich ja ganz froh, dass er nur zwei Arme hat und nicht acht.
Ja, wirklich.
So wie wir Mütter im Alltag. Ja, da wird es dann ein bisschen schwieriger, weißt du? Also,
deswegen.
Ja, genau. Aber das ist ja das gute alte Spiel, ne? Da haben wir ja auch schon oft drüber diskutiert, eben diese Handregelung. Also hast du irgendwie, glaube ich, pro Bundesliga-Wochenende eine Situation mindestens, die entsprechend diskutiert wird. Ja. Ich würde mir da auch ein bisschen mehr Freiheit wünschen, was diese Regelung angeht.
Ja, und du hast
beziehungsweise, halt, ja, kannst du auch fragen, brauchen wir sie wirklich?
Du hast halt als Werder aktuell, wie gesagt, nicht das Glück auf deiner Seite, so ehrlich muss man sein, dass man so eine Szene vielleicht mal irgendwie übersieht als Schiedsrichter oder als VAR und mal irgendwie das durchwinkt, das ist einfach aktuell nicht gegeben. Trotzdem sage ich, das ist keine Fehlentscheidung, also den kannst du geben und es ist aber definitiv der Knackpunkt im Spiel gewesen. Also Veljkovic hat es mir nach dem Spiel auch nochmal gesagt, wenn das länger 0-0 steht, hätte er gerne gesehen, wie die Bayern reagieren, ne? Weil dann müssen natürlich nochmal offensiver irgendwie auf Werder zulaufen. Vielleicht hätte es da wirklich immer nochmal einen Raum gegeben, aber es war gestern, es war eigentlich zur Halbzeit abzusehen. Entweder schafft es Werder 90 Minuten diesen Kampf irgendwie über die Linie zu drücken und dann 0-0 mitzunehmen. Oder aber du bekommst halt so ein unglückliches Gegentor und dadurch war ja fairerweise die Messe eigentlich gelesen.
Die Schiri-Debatte, die wir in den letzten Wochen geführt haben, müssen wir in der Schärfe und Intensität nicht führen. Ich würde trotzdem noch mal gerne einen Beitrag von Matthias aus Ostfriesland mit reinnehmen. Der sagt, die 11 Meter sind den Regeln nach vertretbar. Kein Vorwurf an die Schiedsrichter. Aber als Sportsmann bekomme ich dabei Bauchschmerzen. Vor allen Dingen, dass im Strafraum komplett anders gepfiffen wird als auf dem Restspielfeld. Und dass jemand, dem in einem Zweikampf der Ball auf den Arm fällt, absichtliches Handspiel attestiert wird. Und dass gestandene Sportsmänner-Nationalspieler nach einem Hauch von Kontakt wie tödlich getroffen von einer Landmine zu Boden gehen. Okay, das gibt's bei uns auch, schreibt er noch hinterher. Worauf ich gerne abzielen würde, ist, dieses Thema wurde im Strafraum komplett anders gepfiffen als auf dem Restspielfeld?
Das würde ich gar nicht so sagen. Und ich hätte zumindest nicht so im Gefühl gestern, dass es jetzt so anders gepfiffen worden wäre. Was auf jeden Fall anders gepfiffen wurde, und da können wir natürlich nochmal den Bogen spannen, was gestern auch Michael Zetterer nach dem Spiel nochmal so ein bisschen in Erinnerung gerufen hat. Genau die ähnliche Szene mit diesem Handelfmeter hatte Werder im Spiel gegen den FC Augsburg. So, wo Elvis Redpitschai kurz vor der Halbzeit einen Ball aus der Luft ja eigentlich mit der Brust annehmen will und er tropft ihm halt auf den Arm oder auf den Oberarm. Und es gibt keinen Elfmeter. Es wird nicht mal überprüft. Und das kann man natürlich schon irgendwie, also wie gesagt, auf dem Spielfeld gestern habe ich keinen großen Unterschied gesehen, aber der Unterschied dort, der ist klar ersichtlich, denn das sind meiner Meinung nach fast nicht die identischen Situationen, aber sehr, sehr vergleichbare Situationen und auf der einen Seite kriegst du nicht den Elfmeter und auf der anderen Seite bekommst du ihn gegen dich und das ist vielleicht ganz bezeichnend für die aktuelle Situation von Werder, wenn es um Schiri-Entscheidungen geht.
Ja, genau. Das kam übrigens auch nochmal als Beitrag von euch, ne, dass ihr gesagt habt, umgekehrt wäre das komplett anders gewesen. Und da auch nochmal mit dem Plädoyer verbunden, müssen die Verantwortlichen von Werder nicht mal mit mehr Nachdruck kommunizieren, dass ihnen das nicht gefällt.
Ja, also ich kann es hier zumindest schon mal so ein bisschen anteasern. Wir werden da jetzt auch mal die Tage nochmal ein längeres Stück zu schreiben. Also ich habe gestern mit Clemens Fritz länger darüber gesprochen. Ich habe in der letzten Woche hier, wenn du dich dran erinnerst, dir gesagt, wenn müsste Fritz irgendwann vielleicht auch mal so ein bisschen auf den Tisch hauen. Und der hat mir gestern verraten, dass sie unter der Woche tatsächlich den Austausch gesucht haben zu Knut Kircher, dem sozusagen Oberboss der Schiedsrichter, ne, der so ein bisschen das Schiedsrichterwesen in Deutschland leitet.
Ja.
Und dass sie Kontakt zu ihm aufgenommen haben und einfach mal so ein paar Sachen besprochen haben, die jetzt in der Vergangenheit aufgetreten sind. Wie gesagt, wir werden da jetzt nochmal so ein bisschen in Recherche gehen, um da dann das Ganze auch nochmal irgendwie die Tage länger aufzuschreiben. So ganz wollte Clemens nicht mit der Sprache raus, ob das jetzt ein zufriedenstellendes Gespräch war. Er nickte zumindest kurz vor Schluss und sagte, es wurden ein paar Fragen geklärt. So, wie gesagt, wir haken uns da
nochmal an. Wichtig ist ja, dass es das Gespräch überhaupt gab,
also
weil das
dran.
War ja genau die Forderung. Ja.
Genau, Werder ist dran, das kann man schon irgendwie soweit sagen. Wie gesagt, alles Weitere dann die Tage, aber es ist nicht so, dass man in Bremen das einfach nur so hinnimmt und irgendwie das Gefühl hat, man traut sich halt weiterhin irgendwie komischerweise nicht öffentlich das Ganze zu machen. Aber es ist schon so, dass intern und anscheinend jetzt auch zumindest der Kontakt mit dem zum DFB gesucht wird, weil man schon sieht, dass aktuell einfach so viel gegen einen läuft, dass man ganz gerne zumindest Redebedarf hatte.
Ja, vielleicht ist es auch so die bremische Art und Weise des Vortrags. Also die Bremer machen das ja mit viel Ruhe und sind eben nicht die Lauten, die gleich lospoltern. Und ja, vielleicht ist genau das, was viele vermissen. Da haben wir ja auch schon häufiger mal drüber gesprochen. Dachte ich gestern auch nochmal, als Peter Niemeyer im O-Ton vor der Partie war. Das ist schon eine spezielle Art der Kommunikation. Also ich sag mal, der Rheinländer ist lauter. Aber laut ist ja auch nicht immer gut. Ja, wer seine Forderungen durchsetzen möchte, der sollte das moderat tun und mit viel Augenmaß. Da kannst du ja manchmal mehr mitgewinnen.
Meine Mutter,
das vielleicht noch
ja,
mal.
Meine Mutter hat mir früher mal gesagt, wer schreit, hat Unrecht. Vielleicht wollte
ah, das kenne ich noch.
Vielleicht wollte sie auch einfach nur, dass ich nie schreie. Ist auch möglich. Wollte ihre Ruhe haben. Liebe Grüße an der Stelle. Vielleicht war das die Antwort, aber vielleicht ist auch einfach was dran an dem Satz.
Ja, aber witzig. Meine Mutter hat genau dasselbe gesagt. Also liebe Mama, danke, dass du mich so aufs Leben vorbereitet hast. Allerdings habe ich mich auch nicht immer dran gehalten. Nee, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe eher so ein Temperament. Ich fahre dann auch mal aus der Haut und habe das Gefühl, dass ich damit manchmal auch was bewirke. Also ich glaube, es ist halt immer so die goldene Mitte, wie bei so vielem im Leben.
Genau.
Und von daher ist es ja schön, um diesen Punkt nochmal aufzugreifen, dass eben jetzt das Gespräch gesucht wurde. Also dass Werder da eben, also die Werder-Verantwortlichen nicht untätig bleiben. Auf eine Sache würde ich gerne noch eingehen. Ich glaube, das war aber auch selbsterklärend. Henrik möchte es trotzdem noch mal hinterfragen. Er sagt, der Schiri hätte bei einer Sache ein bisschen genauer schauen können. Er schreibt nämlich leider um ein Tor zu hoch. Den zweiten Elfer müsste man wegen Abseits überprüfen. Also das hat der Schiri ja getan. Der hat ja noch Handzeichen gegeben. Aber offensichtlich hat das nicht gereicht. Weil für mich, ich habe mich auch gefragt, also hätte man da nicht auch Abseits pfeifen können? Für mich sah es irgendwie fast so aus.
Ja, für mich tatsächlich ähnlich. Ich habe die Situation jetzt allerdings fairerweise auch nur im Stadion gesehen, aber da hatte ich auch kurz das Gefühl, aber es gab auf jeden Fall die Überprüfung des Videoassistenten. Also dementsprechend gehe ich mal davon aus, dass da dort eine Linie, die berühmte Linie gezogen wurde, die Abseitslinie, und das ist der anscheinend dann kein Abseits war. Also wie gesagt, ich glaube, der Strafstoß oder die Entstehung ist dann irgendwie unstrittig. Es ist ein Elfmeter. Toni Jung trifft Musiala klar am Fuß. Aber ja, ich habe es mich auch vorher gefragt, aber dadurch, dass der VAR eingegriffen hat, gehe ich mal davon aus, dass das alles rechtens war.
Ja. Ja, okay. Also da glauben wir mal an das Gute im Schiri und im Kölner Keller. Auch wenn es manchmal schwerfällt.
Ja, wir wollen jetzt ja auch nicht hier irgendwie zu negativ irgendwie Verschwörungstheorien. Also wie gesagt, man muss es trotzdem ansprechen und das sehe ich schon so.
Ja.
Das wäre da, wie gesagt, gestern haben sie nicht wegen dem Schiedsrichter verloren. So fair muss man sein. Aber es gab einfach diese genügenden Situationen jetzt. Ich habe so unter der Woche, das kann ich vielleicht auch nochmal sagen, mit Peter Gagelmann länger telefoniert, dem ehemaligen oder langjährigen Bundesliga-Schiedsrichter, der ja auch Bremer ist. Und habe ihn auch zu allen Situationen nochmal befragt. Und es war aber auch mal ganz nett, aus der Situation so zu erfahren, dass Herr Gagelmann zu mir meinte, naja, also viele von diesen Szenen, bis auf diese gelb-rote Karte gegen Stark, sind schon vertretbar gewesen. Die Geschichte gegen dem Stay-Foul oder die Duxch zurückgezogene Notbremse dort gegen Augsburg. Er hat gesagt, das gegen Stark, das ist ein harter Pfiff. Aber ansonsten kann er schon vieles nachvollziehen. Und das vielleicht sieht man ist ja auch wie alle, wir beschäftigen uns ja auch den ganzen Tag mit Werder. Dementsprechend, vielleicht hat man da auch manchmal die Bremer Brille auf. Ich bleibe zwar dabei, dass es schon in der Anzahl zu häufig strittige Situationen gab, aber vielleicht hat man auch manchmal zu sehr die Bremer Brille auf.
Aber ich merke schon, du hast dich in deiner Arbeit wie so eine giftige Promenadenmischung festgebissen, ja? Also du lässt die auch nicht so schnell raus. Das finde ich gut.
Ich bin da hinterher. Ja. Also ich merke auch, dass es alle beschäftigt. Also das ist ja auch dementsprechend, wir bekommen ja auch nicht nur jetzt hier rund um den Podcast, sondern auch tagtäglich viele Mails und viele Nachrichten, wo ganz häufig das Schiri-Thema eins ist. Und ich finde schon, dass man das zumindest abbilden sollte. Ne? Irgendwie fairerweise
total,
jetzt nicht
ja.
einfach nur mit lauter Polemik und Meinungsmache. Das ist, glaube ich, komplett falsch und unangebracht. Aber man sollte zumindest schon mal versuchen, alle Seiten zu beleuchten und weil es ist, wie gesagt, nicht von der Hand zu weisen, dass es ein Thema ist.
Wichtiger Punkt übrigens, ihr Lieben, ihr liefert uns auch die Themen, ne? Also vielleicht für die, die manchmal denken, oh, mein Beitrag wird da irgendwie nie vorgelesen. Wir lesen das ja auch, ohne dass wir es immer in den Podcast oder auf eine andere Plattform heben können. Und wir beherzigen das, was ihr uns schreibt. Und wie gesagt, also wir nehmen schon die Schwingung wahr und die Impulse auch auf. Und deshalb müssen wir auch über ein weiteres Thema sprechen, das im letzten Nachspiel, da ich schon im Mittelpunkt stand. Das ist Skelly Alvero. Der kam gestern wieder zum Einsatz als Jens Day ja leider in der 43. Spielminute schon wieder vom Feld musste. Klaus aus Goslar schreibt dazu, zu Alvero fällt mir nichts mehr ein. Schade um den baumlangen Kerl. Aber da sehe ich keine Zukunft. Und ein Wort zu Justin, hat ihn die Verletzung so sehr aus der Bahn gehauen? Dem gelingt gefühlt gar nichts mehr. Jetzt erstmal zu Alvero. Wir haben ja letztens gesagt, das sah so ein bisschen aus, als sei er wie Falschgeld unterwegs. Wie war das denn gestern für dich?
Also wie Falschgeld hatte ich nicht das Gefühl, fairerweise. Also da hatte er gestern schon ein, zwei Mal eine ganz gute Situation, solide Bälle gespielt, irgendwie ein, zwei Mal so ein bisschen noch den Fuß zwischenbekommen im Zweikampf. Und trotzdem, ja, auch wieder kein richtig, also kein Fisch, kein Fleisch, würde mein Vater jetzt wahrscheinlich sagen. Jetzt zitiere ich schon beide meine Eltern, aber es ist eher so, dass man ihm merkt, dass ihm, wie gesagt, komplett der Rhythmus fehlt, dass ihm so ein bisschen Selbstbewusstsein fehlt. Wir haben es ja auch Clemens Fritz unter der Woche nochmal gefragt. Er hat gesagt, du merkst, er hat so nicht diese Sicherheit in seinem Spiel. So, und das ist ihm auch gestern wieder anzumerken. Muss natürlich ihm zugutehalten. Er kommt jetzt zum zweiten Mal, ja, so mitten in der ersten Halbzeit, nicht mitten in der ersten Halbzeit, aber in der ersten Halbzeit schon rein, ohne viel Aufwärmen. Ne, soll dann eigentlich sofort einen Unterschied machen. Dann beim Spiel gegen die Bayern, wo du hast es vorhin vorgelesen, glaube ich, 20% Ballbesitz in der zweiten Halbzeit hattest, wenn überhaupt. Weil wo genau sollst du da jetzt auch gut aussehen? Also, da hat jetzt keiner in der zweiten Halbzeit wirklich geglänzt. Also da würde ich eher das Mainz-Spiel weiterhin so ein bisschen als Maßstab setzen und da hat er einfach enttäuscht. Also jetzt gestern ihm da so einen großen Vorwurf zu machen, sagen wir, da hat er jetzt keine Akzente setzen können. Ich glaube, da sind die Trauben ein bisschen zu hoch gehangen, aber das Mainz-Spiel, das hängt ihm halt noch ein bisschen nach.
Ja, aber es ist ja auch klar, dass die Fans dann eine Erwartungshaltung haben, ne? Ich meine, das war immerhin ein 5-Millionen-Transfer. Ja, für die Bayern ist das Kleingeld, für uns ist das eben viel Kohle.
Ja, definitiv. Das kann ich auch nachvollziehen und deswegen ist es halt diese große Verwunderung rund um ihn, dass er aber schon seit Saisonbeginn, ich habe mich da letztes Mal mit Daniel noch lange drüber unterhalten, der mir gesagt hat, ja du Berne, in der Vorbereitung gab es schon die Thematik, dass er ja damals ein Interview gegeben hat, also Alvero jetzt selbst und gesagt hat, ja du, ich hatte so ein bisschen zu kämpfen in der Vorbereitung, kam nicht so richtig in Tritt, das ist manchmal aber wegen meiner Körpergröße auch, dauert das ein bisschen länger nach dem Urlaub, bis ich da wieder so richtig irgendwie Schwung aufnehme, wo Ole Werner damals auch ganz verwundert war und sagte, okay, war mir jetzt auch neu die Info und es zieht sich irgendwie so durch die Saison durch, also er hat im Training, wir beobachten ihn ja regelmäßig, immer mal wieder echt solide Ansätze. Also es ist nicht so, dass du dir denkst, Gott, was hat Werder da für einen Blinden irgendwie verpflichtet? Überhaupt gar nicht. Es ist aber schon so, dass man festhalten muss, in den Auftritten, jetzt nicht nur die beiden jetzt, sondern allgemein in der Saison, er hat ja gegen Freiburg auch mal starten dürfen, war es zu wenig.
Ja, aber zu sagen, er hat keine Zukunft mehr, also da stecken wir schon noch Hoffnung rein, ne? Also, dass er vielleicht aus diesem Leistungstief wieder rauskommt.
Werder hat auch große Hoffnung drin, ne? Also du hast die Summe eben gesagt, es sind zwischen 4 und 5 Millionen, die du dafür ausgegeben hast. Das ist für Werder verdammt viel Geld und dementsprechend war es auch keine Option, irgendwie, das hat Clemens uns auch diese Woche nochmal bestätigt, irgendwie ihn im Winter irgendwie zu verleihen oder abzugeben oder irgendwas, sondern du bist eigentlich schon daran interessiert, dass er nochmal wieder seine Form findet und sich verbessert. Und weil du normalerweise, wenn du jemanden im so jungen Alter für 5 Millionen holst, dann holst du ihn, um im besten Fall ihn irgendwie in 3 Jahren für 15 Millionen abzugeben.
Ja, ja, genau. So, also das muss schon eine Bank sein.
Genau, und aktuell müsstest du eigentlich eher wahrscheinlich vielleicht, Geld draufzahlen ist zu viel gesagt, aber müsstest du zufrieden sein, wenn du ihn für nicht ganz so viel irgendwie noch wegbekommst. Und das kann nicht das Ziel sein. Deswegen ist es schon noch der Sinn dahinter, weiter mit ihm zu arbeiten und einfach zu hoffen, dass er diese Sicherheit zurückbekommt.
Den kriegt Werder schon noch veredelt. Fast hätte ich gesagt, du merkst ja, ich bin ja immer im Plural unterwegs, ne? Als hätte ich die 5 Millionen ausgegeben. Ich habe damit nichts zu tun.
Ja, sie tun uns alle so weh, als wäre sie aus der eigenen Tasche gezahlt worden.
Weil da ja auch immer diese Hoffnung mitschwingt. Ja, man freut sich, man sieht irgendwie, da ist so ein, wie er hier geschrieben hat, der Klaus, ein baumlanger Kerl. Man sieht da vielleicht einen Ausnahmespieler auch durch die Körpergröße, durch die Reine, aber auch durch seine Historie. Gut, dem geben wir noch ein bisschen Zeit. Jetzt eine Frage an dich. Was glaubst du, zu wem haben wir wie immer die meisten Zuschriften bekommen heute und gestern?
Wenn ich blind raten müsste, würde ich wahrscheinlich sagen, das ist Marvin Duksch.
Ja, das ist absolut richtig. Ich habe mal eine Moderatere rausgenommen von Marco aus Eggelingen in Ostfriesland. Übrigens noch ein kleiner Funfact. Ich war gestern joggen und Duksch hätte mich fast über den Haufen gefahren. Ich weiß gar nicht, wann sind die denn eigentlich los zu den Bayern? Weil der war gestern Morgen um 8, irgendwie ist er Richtung Stadionparkplatz. um dann wieder vom Parkplatz runterzufahren. Ich habe mich gefragt, sucht er den Bus oder was?
Ja, das ist die Frage. Also kann gut sein, dass die erst gestern Morgen geflogen sind. Normalerweise fliegen die ja nicht immer schon einen Tag vorher. Es kann ja auch sein, dass die bei so einem späten Spiel dann sagen, ja gut, dann ist der Tag auch sehr, sehr lang, wenn den du dann in München verbringen musst irgendwie. Also wie gesagt, es ist eigentlich beim Auswärtsspiel gang und gäbe, die Nacht davor schon in der Stadt zu übernachten. Aber wenn er dich gestern über den Haufen gefahren hat, also er war ja abends in München anwesend. Dementsprechend würde ich mal behaupten, er ist dann war vielleicht ein paar Sekunden zu spät und musste noch ein bisschen auf die Tube drücken, damit er dann rechtzeitig zur Abfahrt kommt.
Ja, okay, aber er kennt die Bushaltestelle beziehungsweise in dem Fall den Check-in. Da weiß der Duxch schon, wo er hin muss. So, also gucken wir mal auf diesen moderaten Beitrag hier. Ich mag Duxchi sehr gerne. Immer wieder geniale Momente für Bremen, aber in einem Spiel wie heute gibt er seinen Kritikern immer wieder Nährboden. Sein defensives Anlaufen ist oft zu halbherzig, er bewegt sich zu wenig und wenn er doch einmal durchläuft, kritisiert er sofort seine Mitspieler, weil die nicht mitmachen. Offensiv muss er auf seine genialen Momente hoffen in puncto Geschwindigkeit. Laufen ihm Berg, Grüll, Ginma und jetzt auch noch Silva im wahrsten Sinne des Wortes weg. Ich fände mal ein Spiel ohne ihn interessant. Wie es der Rest der Offensive dann regelt? Aber die fünfte Meckergelbe kommt bestimmt bald. Ich würde gerne tatsächlich den letzten Punkt aufgreifen, weil den finde ich ganz spannend. Wir haben ja jetzt dadurch, dass wir einen Silva haben, mitunter eine Neuordnung im Sturm. Und hier wird auf das Thema Geschwindigkeit angespielt. Und es wird reingebracht, dass Duxchi da einfach hinterherläuft. Ist das ein Argument, das zählen wird, wenn Ole Werner über die nächste Aufstellung nachdenkt?
Oh, das ist wahrscheinlich die goldene Frage, wenn man die beantworten könnte. Da bekommt man ganz viel Geld. Es ist schon so, ich kann die Meinung nachvollziehen, dass für ein Spiel gestern in München, wo du kaum Ballbesitz hast und ganz viel gegen den Ball arbeiten musst und halt wenn dann überhaupt nur über Konter gefährlich bist, da ist er meiner Meinung nach auch der falsche Stürmer für. So, weil das ist, wie du es eben richtig gesagt hast, er bringt die Geschwindigkeit nicht dafür mit und er bringt dieses, also er hat zwar defensiv, er läuft ganz viel, aber er läuft halt immer so in so einem Einheitstempo, würde ich es mal nennen. Ne? Also das ist nicht viel, was er anläuft, aber ja, er verschiebt halt von links nach rechts. Und das ist so ein Spiel, wo ich gestern gesagt hätte, hey, da brauchst du eigentlich vorne jemanden wie Berg oder wie Ginma, die beide einfach versuchen, nur mit Tempo irgendwie ihre Situation zu suchen. Und Marvin Duxch ist da vielleicht der falsche Spieler und sieht dementsprechend auch unglücklich aus. Ich bleibe weiter dabei in so Spielen, wo du selber viel den Ball hast. Und die werden jetzt kommen in den nächsten Wochen, wahrscheinlich schon in der kommenden Woche, wenn du zu Hause gegen Hoffenheim spielst.
Ja.
Ne, wenn du im Pokal in Bielefeld spielst und so weiter, dann ist er weiter jemand, der für Werder den Unterschied ausmachen kann. Ich verstehe, dass er in vielen Teilen der Fanszene kritisch gesehen wird. Und ich weiß, dass auch nur noch der Blick auf seine Scorerwerte alleine auch nicht mehr ausreicht. Es hat aber trotzdem seinen Grund, warum er immer wieder aufgestellt wird, weil er fürs Spiel im eigenen Ballbesitz für Werder verdammt wichtig ist. Mhm. Weil es darum geht, Räume zu schaffen, Räume zu kreieren, Abschlüsse zu suchen. Ja, das ist er weiter wichtig. Allerdings muss es der Gegner auch hergeben. Und da, wie gesagt, kann ich definitiv mit übereinstimmen. Da war gestern das falsche Spiel für ihn.
Okay, und da ist ja hier auch die These drin, beziehungsweise die Frage, ein Spiel ohne ihn wäre mal interessant, um zu klären, wie es der Rest der Offensive regelt. Dazu vielleicht nochmal eins, weil das haben wir auch bekommen und das habe ich selbst auch genauso gelesen. Ich hätte ja Berg tatsächlich in dem Spiel gestern mit Caboret ein bisschen eher gesehen, weil ich habe mich gefragt, was sollen die, ich glaube, die sind in der 87. reingekommen, sollen die jetzt noch bewirken? Das hätte doch der Partie gut getan, aber auch nochmal verknüpft mit der Frage, angenommen, Duxch fällt weg, weil er eben eine Meckergelbe bekommt oder weil Ole ihn vielleicht nicht aufstellt. Welchen Effekt hätte das denn auf die auf eine neue Aufstellung? Also ein Silva vorne und wie wäre oder wäre Silva gar nicht gesetzt, stand jetzt?
Ja gut, Silva, muss man ja fairerweise sagen, ist mit leichten Wadenproblemen auch aus Leipzig gekommen. Dementsprechend kam er gestern ja auch nur von der Bank, hat Ole ja auch schon vor dem Spiel so gesagt. Und trotzdem ist das schon das Ziel, dass er jetzt ja nochmal diese im Sturm sozusagen definitiv gesetzt sein wird. Sonst leistest du so einen Spieler von diesem Kaliber nicht für so eine kurze Zeit und für dafür noch ordentliches Gehalt aus. Das machst du einfach nicht. So, auch da muss man fairerweise sagen, er ist auch nicht der Schnellste. Er bringt natürlich einen anderen Körperbau mit, ne? Eine andere Statur. Und auch er wird wichtig werden in diesen Spielen, wo du viel Ballbesitz hast. Ich erinnere oder denke da an Spiele zu Hause, St. Pauli, Bochum. Da sind wir, glaube ich, irgendwann alle sehr froh, dass er bei uns im Kader ist. Mhm. Und ich glaube, das ist an seiner Seite dann ja so ein Zweikampf natürlich, wenn Duxch jetzt nicht dabei wäre, zwischen Grüll und Ginma wäre, der total offen gelaufen ist. Also ja, beide, okay, beide haben, glaube ich, ein ähnliches Standing aktuell bei Ole Werner. Deswegen standen sie auch beide gestern zusammen auf dem Feld, um das, glaube ich, mal auszuprobieren, wie das funktioniert. Und da ist nicht wirklich auszumachen, wer da gerade die Nase vorne hat. Es ist aber so, dass ich persönlich eher davon ausgehe, dass wenn in der nächsten Woche alle fit sein sollten, dass im Sturm du Duxch und Silva erstmal heißen wird.
Ah, okay, da bin ich ja total gespannt drauf. Ein Lichtblick haben wir noch. Das war gestern definitiv Zetti, wie ich finde. Der hat ganz gut was gehalten. Ging los mit der starken Parade gegen Musiala, die haben wir schon benannt. Und ich muss eins sagen, und das will ich einfach nur noch so als Bonmot reinwerfen. Ich hätte ihm ja sowas von gegönnt, dass er mal so ein 130 Stundenkilometer Elferstrahl von Harry Kane hält. Aber keine Chance, oder?
Nein.
Der ist so
Harry Kane ist nicht umsonst einer der allerbesten Elfmeterschützen. Und es ist gestern, wenn du dir den ersten Elfmeter anguckst, selbst wenn Zetti in der Ecke gewesen wäre, also kein Torwart der Welt, selbst wenn er einen Arm von 3 Meter hat, glaube ich, oder vielleicht nur, wenn er einen Arm von 3 Meter hat, vielleicht ist das so die Lösung, bekommt diesen Elfmeter, der geht perfekt neben den Pfosten ins Netz. Also das hat dieser Mann einfach über Jahre trainiert, darf er auch gefühlt fast jede Woche zeigen. Ich hab im Vorfeld noch einen Fakt rausgesucht, dass die Bayern, glaube ich, dieses Team sind mit den allermeisten Elfmetern in diesem Jahr. Wen wundert's? Na gut, kann man so ein bisschen stehen lassen. Ne, das waren tatsächlich die ersten beiden Elfmeter, die dieses Jahr gegen Werder gepfiffen wurden. Also das muss man auch mal vielleicht auf der anderen Seite dazu sagen. Bisher hat Werder noch keinen einzigen kassiert. Da war gestern nichts zu machen. Obwohl, Zetti, da gebe ich dir vollkommen recht, ansonsten ein richtig gutes Spiel gemacht. Er hat einmal, glaube ich, einen Abschlag viel zu kurz ausgeführt. Das war so, da hat er Glück, dass Kane
kein Tor macht. Das war er. Ende 50. glaube ich.
Genau, aber ansonsten hat er mit dem Ball am Fuß plus besonders kurz vor Schluss noch dafür gesorgt, dass das Ergebnis nicht höher ausgefallen ist.
Ja, fand ich auch. Und also die Art und Weise, wie Harry Kane anläuft, die werde ich mir morgens anschauen und auf jeden Fall nachahmen. Also nicht anschauen, weil angeschaut habe ich sie mir schon. Ich habe sie verinnerlicht. Ich werde sie abrufen und dann werde ich sowas von schnell morgens um 7 hier zum Frühstücksbuffet zum Nichtvorhandenen und dafür sorgen, dass hier mal alle um 8 aus dem Haus sind.
Ja.
Sehr schön auf jeden Fall. Genau, das müssen wir ja auch mal sagen. Ne? Also ich meine, ich bin, du weißt, keine Sympathisantin der Bayern, aber ja klar, Ausnahmespieler.
Ja.
Ist er halt. So, lass mal Knochen sortieren und Muskeln sprechen. Wie sieht's denn jetzt bei unseren Verletzten aus? Stay, Jinma mussten gestern beide vom Feld. Schmied kurzfristig ausgefallen. Herr Dr. Vogt, kriegen wir die wieder hin bis Sonntag?
Ich habe die Frage tatsächlich an Dr. Fritz und Dr. Niemeyer weitergeleitet, da ich sozusagen nur als Assistenzarzt da unterwegs bin und dann lieber mich nochmal versichern wollte. Nee, also es haben gestern mir beide bestätigt, dass, wie gesagt, Romano Schmid ist aus muskuläre Probleme, ist dementsprechend gar nicht erst mit nach München gereist. Da sagte Fritz zu mir, das ist ja so ein bisschen Wettlauf gegen die Zeit wird, dass es aber ganz positiv ist, dass Werder sozusagen erst nächste Woche Sonntag dann auch spielt. Also hast du jetzt eine echt lange Woche bis dahin und dass man schon das Gefühl hat, es ist jetzt bei Schmid nichts Strukturelles, also kein Faserriss oder irgendetwas, sondern wirklich muskuläre Probleme, dass man sagt, okay, man hofft schon sehr, dass er nächste Woche dabei ist. Das Ähnliche ist bei Stay. Auch der ist eher aus einer Vorsichtsmaßnahme rausgegangen. Der plagt sich wohl schon länger mit so leichten Problemen im Oberschenkel. Und die haben halt gestern einfach irgendwann aufgezwickt, kurz vor der Halbzeit. Und dementsprechend ist er da dann runter. Auch da wollte man jetzt keine ganze Diagnose machen, muss sich das heute nochmal anschauen. Aber auch da war man eher vorsichtig, positiv, optimistisch. Und bei Justin war es tatsächlich so, dass ich ihn noch selber sprechen konnte. Er humpelte da noch so ganz leicht an mir dran vorbei in der Mixzone und dann habe ich ihn kurz angesprochen. Und er sagte mir, das ist der gleiche Fuß, der letztes Jahr operiert wurde. Deswegen hatte er so einen Schrecken, dass er da umgeknickt ist. Und es tat auch wohl in dem Moment sehr doll weh. Deswegen konnte er definitiv auch nicht weiterspielen. Aber er sagte zu mir, es ist zumindest, das war so fast eine Stunde nach Abpfiff, ist es bis dahin nichts geschwollen gewesen, also es ist nichts angeschwollen und deswegen war auch er so, sagen wir mal, vorsichtig optimistisch und hat gesagt, er geht davon aus, dass es auch nichts Schlimmeres ist, aber auch da muss man die Bilder heute abwarten.
Also die Zeit ist da, bis nächsten Sonntag das Lazarett wieder zu leeren, den Kader aufzufüllen. Henrik aus Senden bei Münster nochmal dazu, Mund abputzen, weitermachen. Am Sonntag gegen Hoffenheim wird es ein anderes Spiel und da darf Silva gerne zeigen, dass er Werder weiterhelfen kann. Ja, da sollte er vielleicht seine Schuhe nochmal ein bisschen fester zubinden als bei den Bayern, ne? Einmal den Schuh verloren gestern. Ja, und Björn, dein Beitrag soll unser starkes Schlussstatement sein. Bleiben wir mal positiv, das Spiel wurde von keiner Schiri-Entscheidung überschattet und das Torverhältnis hat nicht so gelitten. Bester Mann Zetti. Nächste Woche geht weiter, da müssen wir gefährlicher sein. Also, Crew von Ole Werner, der Coach ist back, ein paar weitere Spiele hoffentlich auch und dann geht's ran an die Buletten gegen Hoffenheim. Bjarne, was geht denn da?
Ja, hoffentlich deutlich mehr in der Offensive, aber ich gehe auch stark davon aus, wie ich es vorhin schon gesagt habe, also du wirst wieder deutlich mehr Ballbesitz haben, du hast ein Heimspiel, es ist eine große Chance, Hoffenheim spielt keine wirklich gute Saison bis jetzt. Na, und dementsprechend ist das schon wieder so ein Spiel, was du mit einem Blick auf die Tabelle gewinnen solltest. Und ich bin genauso vorsichtig optimistisch. Niklas Stark kommt zurück. Wie gesagt, Ole Werner kommt zurück. Vielleicht der ein oder andere noch, den ich eben ja schon aufgezählt habe. Leo Bittencourt ist ja auch noch im Lazarett zu finden.
Jo.
Ne, also auch der hat Oberschenkelprobleme. Vielleicht kommt der auch noch wieder. Und deswegen glaube ich, dass mit einer deutlich besseren Personalsituation das nächste Woche auch wieder anders aussehen kann. Und bin dementsprechend guter Dinge, dass wir da danach dann über ein anderes Spiel von Werder sprechen werden.
Oh ja, da bin ich auch sehr positiv gestimmt. Ihr schickt uns eure Stimmen und Meinungen rüber an die 0160 98213 dreimal die 8 und die 4. Sollte euch noch was umtreiben oder durch den Kopf gehen, wenn ihr das gut fandet, lasst uns Liebe und 5 Sterne Deluxe da. Ihr wisst, darunter machen wir es nicht. Ja, und ich bedanke mich bei dir, Bjarne. Wie immer, ein Freudenfest, ja, mit dir hier verbal unterwegs zu sein. dir noch ein schönes Wochenende. Euch sowieso. Cheers von Nachspieldeich zu hören auf Spotify, bei Apple Podcasts und sowieso überall dort, wo es diese Podcasts so gibt.
Ich danke dir auch, Alex. Macht's gut da draußen.
Bis dann.